Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestag, der politische Podcast der Taz. Donald Trump ist in den USA jetzt etwas über 3 Wochen wieder im Amt als US-Präsident. Und er hat sowohl innenpolitisch, aber eben auch außenpolitisch eine ganze Menge in Bewegung gesetzt und für sehr viel Aufregung gesorgt. Über einiges davon, sicherlich nicht über alles, was er außenpolitisch so alles angestoßen hat, für Entsetzen gesorgt hat, für Freude gesorgt hat bei anderen, wollen wir heute reden in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und dort für die USA zuständig. Und bei mir sind heute
Barbara Oertel, auch Auslandsredaktion, gemeinsam mit Dominik Johnson die Leitung.
Und zuständig für Osteuropa und Ukraine-Expertin.
Und angrenzende Gebiete.
Und ich bin Lisa Schneider, eine Ostredakteurin der Taz.
Ja, und ich bin Erik Bonse, EU- und NATO-Korrespondent der Taz in Brüssel.
Genau, und Erik ist uns auch zugeschaltet aus Brüssel. Wir hatten schon mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen und hoffen mal, dass wir sie überwinden können. Erik, ich würde gerne mit dir direkt anfangen. Morgen treffen sich auch in Brüssel die NATO-Verteidigungsminister. Zum ersten Mal dabei ist Pete Hegseth, der neue US-Verteidigungsminister, dessen Nominierung und dann auch Bestätigung im Senat sehr, sehr umstritten war, ob seiner Vergangenheit, ob seiner seltsamen Äußerungen. Wie hat er sich heute gemacht in Brüssel? Was waren die wesentlichen Themen, die er losgetreten hat? Und wie ist er auch von den anderen NATO-Mitgliedern, die heute schon da waren? Pistorius ist ja auch seit heute schon da, eigentlich aufgenommen worden.
Ja, er hat sich durchaus schon bemerkbar gemacht mit einigen markigen Äußerungen. Also zum einen hat er ja gesagt, die NATO müsse also noch wesentlich robuster auftreten. Er hat das jetzt nicht unbedingt auf die Ukraine bezogen, aber er hat gesagt, sie solle eigentlich tödlicher werden. Das waren seine Worte. Also mehr tödliche Kriegswaffen wahrscheinlich aufstellen. Ob das als Drohung gemeint war, war nicht ganz klar. Das waren jedenfalls sehr markige Eingangsbemerkungen. Und dann kam aber die Bemerkung, dass in Bezug auf die Ukraine es wohl so aussieht, aus Sicht der USA, dass die Ukraine, wenn sie einen Frieden möchte, auf Territorien verzichten muss und dass eine NATO-Mitgliedschaft nicht in Frage käme. Und das hat natürlich für großes Aufsehen gesorgt. Es gab ja dann sogar Eilmeldungen in den Nachrichtenagenturen. Das ist natürlich ein Punkt, der vor allem bei den osteuropäischen NATO-Mitgliedern auf größten Widerspruch dann stoßen dürfte. Allerdings haben die sich heute noch kaum geäußert, denn die Minister kommen ja erst morgen. Heute ist sozusagen ein Vortreffen, das Vortreffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe, auch bekannt als Rammstein-Format. Übrigens diesmal unter britischer Leitung.
Wir müssen einmal sagen, wann wir eigentlich aufzeichnen. Wir zeichnen auf am Mittwoch, den 12. am späten Nachmittag. Was jetzt bei den Verteidigungsministertreffen rauskommt, wissen wir nicht genauso wenig, wie wir schon richtig wissen, was bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattfinden wird, in München logischerweise passieren wird. Barbara, Erik hat es angesprochen, die Äußerungen von Hegseth zur Ukraine. Erste Reaktion von dir?
Ja, ich wollte da ein bisschen korrigierend eingreifen. Also das, was ich gelesen habe, da war nicht die Hauptaussage, die Ukraine müsse auf Territorien verzichten, was sogar Zelensky also angedeutet hat, dass es im Moment militärischen Mitteln auch nicht in dem Sinne zurückzuholen sei, sondern er hat gesagt, dass von einer Wiederherstellung der Grenzen vor 2014 keine Rede sein könne. Und was das ist natürlich, hat auch schon Sprengkraft, diese Äußerung, weil das ja im Grunde genommen bedeutet, dass man sich von der Krim abgesehen minimal mit dem Status quo jetzt, der aber sich täglicher verändert, immer noch, also dass das die Grundlage für einen möglichen Friedensschluss wäre. Und wir wissen ja nicht, wie schnell das kommt. Und deshalb kann es auch bedeuten, dass es noch zu weiteren Gebietsgewinnen der Ukraine kommt. Also das muss man einfach mal klar machen.
Also du meinst, dass sich die mögliche zukünftige Waffenstillstandslinie einfach durch doch noch ja irgendwelche Offensiven der Ukraine doch auch noch zu ihren Gunsten verändern könnte, bis es dann soweit ist, dass was eingefroren wird?
Im Moment sehe ich eher so zu den Gunsten Russlands.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja, wenn wir im Donbass das beobachten, da sind ja zwei Städte in der letzten Woche erobert worden. Aber das hat eben auch damit zu tun, wie lange man wird warten müssen, bis man an den Verhandlungstisch kommt und wie lange die Verhandlungen dann dauern würden. Aber im Moment deutet eher darauf hin, dass die Ukraine immer größere Schwierigkeiten hat, die Linien zu halten. Das kann man im Donbass sehen.
Ich würde gerne nochmal, Erik, auch nachfragen. Es ist ja die ganze Zeit ein bisschen gerätselt worden. Trump hat ja schon während des Wahlkampfes versprochen, eigentlich innerhalb von 24 Stunden wird er diesen Krieg beenden. Als er dann gewählt war, da haben sich die Zeiten ein bisschen verändert. Da sprach er und spricht immer noch jetzt eher von 6 Monaten oder sowas. Aber das spricht ja eigentlich dafür, dass er zumindest das Gefühl hat, eine zentrale Rolle einnehmen zu wollen bei einer Beendigung oder zumindest einem Einfrieren dieses Krieges. Hast du den Eindruck, dass das noch so ist? Oder ist es eigentlich so, dass sie vor allem so schnell wie möglich raus wollen und sagen, Europäer, macht ihr das?
Doch, ich habe durchaus den Eindruck, dass die Amerikaner da eine führende Rolle spielen wollen. Das unterstreichen ja die Äußerungen heute von Haley. Also das Treffen in Brüssel ist sozusagen ja auch nur ein Vorspiel für den Auftritt, den mit Spannung erwarteten Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da wird ja nun allgemein erwartet, dass die Amerikaner dann einige Karten schon auf den Tisch legen. Das Problem ist ja eher auf der europäischen Seite zu sehen. Die Europäer haben wiederholt bekräftigt, dass sie also zu den Friedensplänen von Präsident Zelensky stehen. Und die sehen natürlich keinen Verzicht auf Territorium vor. Und sie sehen auch den NATO-Beitritt vor. Und da haben wir jetzt schon einen fast maximalen Widerspruch. Die Europäer haben sich heute übrigens auch noch gar nicht geäußert. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich schon positioniert haben zu der Frage.
Du schüttelst mit dem Kopf, Barbara?
Also wir reden hier von Verzicht der Territorien. Es geht, also das eine ist ja, also die Frage ist, wie man das definiert. Die Rede war immer auch in die temporäre, praktisch, dass man temporär die Kontrolle über diese Gebiete nicht hat. So, und das hat Zelensky gesagt, dass das passieren könne. Und diese Rolle, Erik, die du da siehst bei den USA, ich bin jetzt zusehends verwirrt. Und ich glaube nicht nur ich, sondern auch viele Menschen in der Ukraine, weil ich hatte eher das Gefühl, was du gesagt hast, Bernd, dass es doch im Grunde schon darum geht, relativ klar schnell da rauszukommen. Also dass natürlich vielleicht atmosphärisch es wichtig wäre zu sagen, man habe maßgeblich zu diesem Deal beigetragen. Aber im Grunde liegt doch jetzt eigentlich, das wurde ja auch heute bei den Äußerungen deutlich, im Grunde liegt der Ball im Feld der Europäer. Also was das bedeutet, ja, ob die eine Antwort haben oder auch nicht, haben sie noch nicht. Auf jeden Fall keine einheitliche, aber mir scheint es schon so zu sein. Und diese Erkenntnis macht sich auch in der Ukraine breit, dass man im Grunde genommen auf die USA nicht zählen kann. Oder nicht so, wie man das vorher konnte.
Also so wie ich Trump, also nicht nur Hexet, sondern auch Trump in den letzten Tagen verstanden habe, scheint es auf zwei Sachen anzukommen. Einerseits, wenn es langfristige Sicherheitsgarantien auch unterhalb einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine geben soll, womöglich eine Absicherung einer dann neu geschaffenen, eingefrorenen Waffenstillstandslinie durch internationale Truppen, dass diese Truppen bitteschön aus Europa kommen sollen oder sonst woher, aber jedenfalls nicht aus den USA. Das ist das eine, was ich so verstanden habe. Und das andere, dass Trump, also er hat ja jetzt sowas gesagt in den US-Medien, die USA hätten 500 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt, was sicherlich eine Zahl ist, die so nicht stimmt. Aber eine Menge ist es, was sie an Hilfe geleistet haben. Die Zahlen scheinen eher so bei 120 Milliarden über die letzten Jahre zu liegen, anyway. Aber er sagte so etwas wie, mein Geld liegt da in der Ukraine rum und ich will das wieder haben. Und diese ganzen verschiedenen Deals, die jetzt mit Zelensky auch schon vorbesprochen sind, also den USA Zugang zu bestimmten Mineralien und Bodenschätzen zu verschaffen, scheinen ja dahin zu laufen. Ist das aber eine realistische Form? Oder andersrum, wenn es das nicht ist, was könnten die Europäer denn tun, um die Situation der Ukraine in diesem Fall ein bisschen zu verbessern?
Ja, also ich kann dir die Frage nicht beantworten. Hier in Brüssel gibt es keine Position. Das ist ja das Verrückte. Deswegen sage ich ja auch, die Amerikaner sind im Moment am Drücker. Die Amerikaner werden bei der Münchner Sicherheitskonferenz höchstwahrscheinlich ihre Pläne offenbaren, jedenfalls teilweise offenbaren. Du hast einige Elemente schon genannt. Dann werden wir sehen, ob die Europäer da irgendeine Positionierung vornehmen. Bisher hört man hier nichts. Die Europäer ziehen den Kopf ein. Das gilt ja nicht nur in Sachen Ukraine, sondern auch in Sachen Strafzölle, in Sachen Dänemark, in Sachen Kanada und so weiter und so fort. Die Europäer machen das, was man normalerweise als Appeasement bezeichnet. Und was diese Geschichte betrifft mit den Bodenschätzen, die Trump sich gerne aneignen möchte, da hat ja Zelensky im Grunde genommen schon mögliche Zustimmung signalisiert. Das war ja auch Teil seiner Friedensformel, ebenfalls als Angebot. Und Zelensky hat aber auch erklärt, und das ist jetzt wichtig im Zusammenhang unserer Debatte, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die Europäer alleine einen möglichen Frieden oder Waffenstillstand absichern, dass die Amerikaner weiter dabei sein müssen. Und das wiederum scheint ja Trump abzulehnen. Das heißt, da haben wir einen weiteren ganz großen Konflikt. Es traut eben Zelensky und nicht den Europäern nicht zu, das alleine zu machen. Und die Europäer sind ja auch gar nicht aufgestellt. Die einzigen, die schon über Friedenstruppen gesprochen haben, waren die Franzosen insbesondere und die Briten. Deutschland hat auch da den Kopf eingezogen und im Grunde genommen signalisiert, dass sich diese Frage im Moment nicht stellen würde. Das heißt, ich erwarte ganz schwierige Diskussionen in München und danach.
Was glaubst du denn, um noch einmal bei dir zu bleiben, Erik? Wir haben ja nun in den letzten Tagen nicht nur die seit Wochen, seit Monaten schon andauernde Diskussion über die Erhöhung der Verteidigungsetats in Europa. Trump hatte dann kurz vor seiner Vereidigung gefordert, 5% des Bruttoinlandsproduktes müssten die NATO-Partner für Militär ausgeben, wo bis jetzt 2% vereinbart war. Und in einigen Ländern ja auch die Diskussion darüber ist, ob das eigentlich reicht, gerade wenn man sich von den USA unabhängiger machen will. Aber diese Diskussion hatten wir lange. Was jetzt neu dazu kam, die letzten zwei Tage, waren diese Strafzölle auf Stahlimporte aus der EU. Und da hat ja Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sehr schnell reagiert und hat gesagt, okay, wenn das kommt, dann sind die ausgesetzten Sanktionen, die wir ja damals schon hatten, aus der ersten Trump-Zeit gegen, was ist es, Bourbon, Whisky und all sowas, nicht Sanktionen, Zölle, werden sofort wieder in Kraft gesetzt zum 1. April und wir werden uns noch weiteres ausdenken. Gleichzeitig aber auch, so wie ich es gehört habe, entgegenkommen signalisiert, dass man beispielsweise die Importzölle für US-amerikanische Autos, der in der EU 10% ist, während es umgekehrt mit 2,5 sind, angleichen könnte oder senken könnte oder mehr LNG-Gas kauft und so weiter. Hast du das Gefühl, dass in dem Punkt, um einen Wirtschaftskrieg zu verhindern oder da gute Lösungen zu finden, die EU besser aufgestellt ist als, wie wir eben festgestellt haben, bei den militärischen Fragen?
Gute Frage. Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl im Moment nicht. Es finden sogar jetzt Krisensitzungen der EU-Staaten statt, um gemeinsame Haltung abzustimmen. Frau von der Leyen hat übrigens auch noch nicht erklärt, dass sofort Vergeltungsmaßnahmen in Kraft treten und auch nicht zum 1. April, sondern sie hat nur erklärt, dass die Strafzölle der USA nicht berechtigt sind, dass sie zu verurteilen sind, dass sie vor allem den USA schaden und dass die EU reagieren werde. Wir haben hier in Brüssel an dem Tag der Verkündigung aus dem Weißen Haus den ganzen Tag auf eine klare Ansage der EU-Kommission und der Kommissionspräsidentin gewartet. Sie kam nicht. Und das zeigt, dass die Europäer auch da nicht gut aufgestellt sind. Mein Eindruck ist, dass die Themen im Moment alle durcheinander gehen, dass man versucht, einen ganz großen Deal zu machen, also sprich Strafzölle USA auf Stahl und Aluminium, aber auch mögliche Strafzölle, die stehen ja auch noch im Raum, gegen die europäische und insbesondere die deutsche Autoindustrie. Und dann die Ukraine-Frage, die Frage der Friedenstruppen, die Frage der Gaslieferung, der Flüssiggaslieferung aus den USA und möglicherweise sogar noch mehr Waffenkäufe in den USA. Das heißt, wir sind hier in einer ganz großen Grauzone. Es laufen hinter den Kulissen sicherlich schon Verhandlungen an, aber der Ausgang ist völlig ungewiss. Und noch einmal, die Position der Europäer ist auch für die Korrespondenten hier vor Ort in Brüssel sehr schwer zu entziffern, um nicht zu sagen, gar nicht zu verstehen. Denn das muss man ja auch noch dazu sagen, es wurde ja hier immer gesagt, wir sind im Grunde genommen fertig, vorbereitet, auf alle Fälle vorbereitet. Wir haben die Pläne für Gegenmaßnahmen fertig in den Schubladen liegen und wir werden sofort und stark antworten. Und genau diese schnelle und starke Antwort aus der EU, aus Brüssel, sehen wir im Moment eben nicht. Die Europäische Union macht den Eindruck der Schwäche und der Unentschlossenheit, um nicht zu sagen eben des Appeasement.
Welche Rolle spielt dabei, dass zumindest in zwei eigentlich treibenden Ländern der EU, nämlich Deutschland und Frankreich, derzeit instabile Regierungen da sind, die eigentlich im eigenen Land erstmal, also bei uns sind jetzt Neuwahlen in 10 Tagen, in Frankreich weiß man es nicht so genau, wie lange sich die nächste Regierung da jetzt erstmal wieder drüber schleppt, bis das nächste Misstrauensantrag Erfolg hat gegen den Regierungschef. Und darüber hinaus ist ja Trump auch jemand, der auch politisch in Europa natürlich polarisiert und seine Anhängerschaft in den Gesellschaften selber auch hat. Also die AfD hier ist großer Trump-Fan und Alice Weidel war heute in Ungarn bei und hat eine Pressekonferenz mit Herrn Orban gegeben und so. Wie seht ihr das? Wie weit spaltet auch politisch Trump innerhalb Europas so weiter, dass eigentlich diese geschwächte Reaktion einer EU-Kommission dann eine logische Geschichte wäre, weil da ist ja nichts, wo die Stärke herkommen könnte. Wie seht ihr das?
Ja, also ich würde den Ball von dir aufnehmen. Also ich glaube, das wäre, also die Spaltung im besten Fall wird bedient, sozusagen. Okay, wie das jetzt in Österreich weitergeht, wo der Kollege Kickl als Volkskanzler wahrscheinlich nicht kommen wird, das wissen wir nicht, aber diese Spaltung, die ist genau wie Erik das beschreibt. Und da ist ja nur die Kommission ja nur ein Ausdruck davon, aber die wird dadurch natürlich auch befeuert. Und das würde ich ganz klar so sehen. Und was übrigens auch im Grunde genommen eben ein Punkt ist, der auch in der Ukraine natürlich mit etwas gänsehäutig registriert wird, ne, das eben im Grunde nicht klar ist. Und was ich noch kurz sagen wollte, Erik, dass mein Kenntnisstand nach mitnichten ein Friedensplan, also Keith Kellogg wird nichts präsentieren. Das kann morgen wieder anders sein, I don't know. Aber soweit ich weiß, wird da kein Friedensplan auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgelegt werden. Aber wie gesagt, das kann sich ja auch ändern.
Keith Kellogg ist der von Trump ernannte Sonderbeauftragte für die Ukraine.
Und Russland.
Und Russland, der auch schon vor einiger Zeit, schon lange vor der US-Wahl, ein Papier zusammen mit dem jetzigen nationalen Sicherheitsberater, wenn ich es richtig entsinne, vorgelegt hat, wo so Grundzüge dieser Idee, man friert ein, man droht Putin, er muss sich darauf einlassen, sonst würde man der Ukraine ganz viele Waffen geben. Und man droht der Ukraine, sie müsste sich darauf einlassen, sonst würde man ihr die gesamte Hilfe entziehen. Und so würde man beide rankriegen und damit irgendwie einen Deal aushandeln. So ganz grob war der Plan. Erik, du zuckst ja, bitte.
Ja, also Barbara, da hast du natürlich völlig recht. Das ist nicht sicher, dass das ein Friedensplan ist und dass es überhaupt ein Plan ist, der zu Frieden führt, ne? Sagen wir es mal so. Das sind zum Teil also auch nicht ernstzunehmende Ankündigungen und Erwartungen, insbesondere Erwartungen. Im Moment sind es Erwartungen, dass die Amerikaner da liefern. Das Problem ist nur eben jetzt aus Brüsseler Sicht nochmal, ich wiederhole mich so ein bisschen, die Europäer haben eben gar keinen Plan. Das ist das Dumme. Also die Amerikaner sind am Drücker und die Europäer warten ab und versuchen zu Poker zu spielen, was sie aber nicht beherrschen. Trump beherrscht das Spiel viel besser. Er droht eben mit allerlei Maßnahmen und er droht ja insbesondere auch Deutschland mit Strafzöllen, die Autoindustrie betreffen. Und das ist für meine Begriffe, um auf die Frage von Bernd zu antworten, ein ganz klarer Versuch der Spaltung der Europäer. Und der hat auch schon gewirkt. Das ist mein starker Eindruck. Man erinnert sich, Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag noch erklärt, wenn Trump ernst macht, können wir binnen einer Stunde mit Gegenzöllen und Maßnahmen reagieren. Einen Tag danach hat er das nicht mehr gesagt. Es wurde auch nicht binnen einer Stunde reagiert, sondern es wurde im Grunde genommen gar nichts unternommen, sondern hieß es, man müsse sich doch an den Verhandlungstisch setzen und erstmal abwarten. Denn man wolle ja keinen Handelskrieg auslösen. Das heißt, die Europäer starren so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und lassen sich durch diese Drohungen Trumps in gewisser Weise einschüchtern. Und Orban spielt da in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt so gut wie gar keine Rolle. Also das wird hier in Brüssel auch nicht mehr richtig ernst genommen. Orban hat keine Sanktionen verhindert. Orbán hat keine Waffenlieferungen verhindert. Orbán hat keine Geldzahlung verhindert. Er hat es immer wieder versucht. Aber das verfängt nicht mehr. Wir haben es jetzt eben mit einem ganz anderen Gegner zu tun. Ich würde das tatsächlich als Gegner bezeichnen, den US-Präsidenten. Und der ist Gegner eines Landes, in dem Moment eigentlich eine Art von Umsturz stattfindet. Und das Problem ist, dass auch diese Analyse in Brüssel nicht gemacht wird. Man fragt sich gar nicht, was dieser Trump eigentlich da treibt. Ich meine, wenn man die New York Times liest, dann stellt man fest, heute großer Bericht, Verfassungskrise möglicherweise in den USA. Andere wie Adam Tooze sprechen von einer Art Putsch oder Umsturz in Washington. Und mit dieser Regierung versucht man jetzt zu dealen. Und wie gesagt, die Europäer, obwohl sie viel Zeit hatten, sind leider nicht gut aufgestellt und nicht gut vorbereitet.
Darf ich einmal...
Unbedingt.
Ein theoretisches oder ein polittheoretisches Fass aufmachen. Weil das, was wir sehen, ist meiner Ansicht nach quasi methodisch. Vielleicht kennt ihr das noch. Es gab in den 90ern einen riesen Bestseller, Das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama. In diesem Buch hat er quasi dargelegt, dass mit dem Ende der Sowjetunion und mit dem Ende des damit real existierenden Sozialismus in Anführungsstrichen, dass damit es eigentlich nur noch eine Richtung gibt, in die sich die Welt bewegt, nämlich Globalisierung, liberale Demokratie und Marktwirtschaft. Dass das quasi die Charakteristiken sind, die das System der Welt kennzeichnen und dass es zu diesem System keine gangbare Alternative mehr gibt. So, und ich glaube, was wir jetzt erleben, eigentlich schon seit 2016, seit Trumps erster Amtszeit, ist das Ende vom Ende der Geschichte. Und es ist wirklich eine Revolution quasi, die da um sich greift, die westlichen Staaten bzw. die USA und auch andere Staaten verabschieden sich von diesem globalen Konsens, bewegen sich Richtung Protektionismus. Trump macht das ja extrem stark, es machen aber auch andere Staaten. Und das Problem bei den Europäern ist, wie ihr auch alle richtig sagt, im Prinzip wusste man seit 2016, wie sich die USA unter Trump verhalten. Es war relativ wahrscheinlich, denke ich, dass er wieder gewählt wird. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es nicht schon direkt im Anschluss eine zweite Amtszeit gab. Und in all dieser Zeit ist aber, wie ihr sagt, wenig unternommen worden. Und das Problem bei der EU ist ja, mit Protektionismus zu reagieren auf den Protektionismus der anderen ist so schwierig, weil man ja kein Land ist, sondern man ist eine Staatengemeinschaft. Und diese Staatengemeinschaft ist untereinander ja so zerstritten, so zerkämpft. Es gibt keine Linie, auf die man sich einigen kann, weder was Ukraine angeht, bei Nahost auch nicht, bei anderen Themen auch nicht. Und quasi gemeinsam zu reagieren als große Gemeinschaft, die die EU ja eigentlich ist, die auch zusammen eine große Wirtschaftspower hat, das kann so nicht passieren und kann so nicht funktionieren. Und dass man diesen Moment verpasst hat, ist jetzt das Problem. Und das Problem ist nicht nur Trump, sondern dass sich diese Entwicklung, denke ich, fortsetzen wird und dass es andere Staaten gibt, die damit reingehen in diese Entwicklung und dass die EU oder die europäischen Staaten dem nichts entgegenzustellen haben.
Gibt es Widerspruch bei euch?
Da gibt es dann doch Widerspruch. Also was den Nahen Osten betrifft, hast du völlig recht, Lisa. Aber was die Ukraine betrifft, kann ich dir nicht beipflichten. Die EU-Position zur Ukraine steht felsenfest, bis eben auf Orbán und meinetwegen Fico, aber in allen Gipfelbeschlüssen immer wieder manifestiert und festgeschrieben. Und es läuft also darauf hinaus, dass man einen Frieden, wenn überhaupt, unter der Maßgabe der Friedensformel von Präsident Zelensky haben möchte, dass man keine territorialen Zugeständnisse haben möchte. Das hat übrigens Kanzler Scholz diese Woche nochmal gesagt, in diesem Wahlduell, dass ihm diese Debatte auch überhaupt nicht gefällt, dass man der Ukraine freie Hand gibt und sagt, es darf nichts ohne die Ukraine und nichts über die Köpfe der Ukraine hinweg passieren. Und dass man es darauf verzichtet hat, selber diplomatisch aktiv zu werden, darauf verzichtet hat, selber eigene Friedenspläne zu entwickeln. Und deswegen steht man jetzt dumm da. Das ist nicht eine Spaltung. Das ist anders als in der Nahostfrage, wo tatsächlich sich zwei Blöcke gebildet haben. Aber in der Ukraine-Frage steht die Europäische Union ziemlich geschlossen da und man muss leider sagen, ziemlich im Abseits. Und das wird möglicherweise dazu führen, dass die Europäer hinterher den Schaden davon tragen werden, dass sie die Scherben aufkehren sollen, den Wiederaufbau finanzieren sollen, die Friedenstruppen absichern sollen, das alles bezahlen sollen, während sich Trump und die USA in schlanken Fuß machen. Das ist meine Sorge.
Es ist ja so, dass der grundsätzliche Standpunkt der EU, wie du sagst, zumindest zur Ukraine mit wenigen Ausnahmen relativ einig ist. Aber trotzdem ist man sich ja uneinig im Prozess und im Weg. Liefern wir Waffen? In welchem Umfang? Wir erinnern uns alle an die Taurus-Debatte. Das ist schon fast so ein Wort, wo alle in der Taz zusammenzucken, wenn das wieder losgeht. Und quasi diese Uneinigkeit im Prozess ist ja genau dasselbe Problem. Man fährt keine Strategie. Man kann sich vielleicht auf den Endpunkt einigen, aber wie man da hinkommt, auch wenn die Ukraine nicht mein Spezialgebiet ist, von dem, was ich mitbekomme, sehe ich das nicht so richtig.
Ja, ich muss da nochmal rein, Erik. Das ist jetzt nicht neu, aber alles, was du aufzählst, das kriege ich schon ein bisschen so Flecken im Gesicht, nicht? Also keine territorialen Zugeständnisse. Wir reden hier von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, sorry to say, wo ein Land einfach sich über Grenzen hinwegsetzt, wo du hast Gebiete besetzt hat und es sollte mittlerweile bekannt sein, was da passiert. Du sagst auf keinen Fall über die Ukraine hinweg. Da sage ich nur Budapester Memorandum, war da mal was. Das heißt, da gibt's auch eine Erfahrung, was das eigentlich heißt, wenn man überhaupt nicht mitreden darf. Und wenn ich dir so zuhöre, selbst wenn du sogar zu dem Ergebnis deiner Analyse, ja, wenn man darüber reden kann, ob das eintreten kann oder nicht, finde ich, das ist ein bisschen, der Blick ist ein bisschen schräg. Wir reden hier, und wenn man heute die Äußerungen aus dem Kreml wieder von berufener Stelle von Herrn Medvedev, dem Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrats, der irgendwie auch nicht mehr bei sich ist, offensichtlich, und Herrn Peskov höre, was diese Frage eines Gebietsaustausches, zu dem kann man stehen, wie man will, aber die Kernaussage ist, die Ukrainer kommen erst dann zur Besinnung, Zitat, wenn sie sich wieder wie Russen fühlen. Und das heißt, dass diese Auslöschungsfantasien immer noch präsent sind. Auch wenn ich dir zustimme, also man kann über die europäischen unterschiedlichen Positionen reden, aber ich glaube, das muss man einfach hier nochmal klar machen, worum es geht. Weswegen ist der Kollege Putin auch nicht wirklich unbedingt eilig hat, ist jedenfalls nicht nur mein Eindruck, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und das war ja vielleicht auch eine Hoffnung. Oder in der Ukraine, dass man sich dachte, naja gut, wenn beide erpresst werden oder unter Druck gesetzt werden, ginge da vielleicht was. Aber das wollte ich jetzt einfach, musste ich jetzt hier leider nochmal sagen.
Ja, Barbara, da ist aber auch kein Dissens. Also du hast sozusagen die grundsätzlichen Fragen nochmal aufgeworfen. Und das wird ja hier in Brüssel auch so gesehen, das sehe ich auch so. Nur die Realität ist darüber hinweggegangen, der Krieg ist darüber hinweggegangen, das ist so leid es mir tut. Und ich möchte nur ein Zitat mal vorlesen hier vom US-Minister. Der hat heute gesagt, wer heute noch die ukrainischen Grenzen von 2014 verteidigt und dieses illusorische Ziel verfolgt, seine Worte, wird den Krieg nur verlängern und mehr Leid verursachen. So, und dazu müssen sich die Europäer stellen. Und das können sie eben nicht. Das ist das Problem. Sie haben dazu keine Position. Sie haben eine Position, die aus Budapest und aus 2014 und so weiter gut begründet ist, aber heute leider nicht mehr haltbar ist. Da ist ja sogar Zelensky schon viel weiter. Und so, damit kann man natürlich schlecht in Verhandlungen gehen. Und genau das ist meine Sorge.
Ich würde gerne einerseits noch mal kurz zurückkommen auf Lisas Einwurf zum Thema Fukushima, meine Güte, immerhin Fukuyama. Also Francis Fukuyama und sein Ende der Geschichte, was ja heute so ein bisschen durch den Diskurs abgelöst wurde, das Ende des Westens. Also sprich, das Ende oder zumindest eine Dämmerung der liberalen Demokratien und da geht nun Trump, also die größte westliche Demokratie, wirklich mit riesen Schritten voran. Erik hat ja die Schlagworte schon genannt, die in den USA diskutiert werden. Verfassungskrise, Staatsstreich, Aushebelung der Gewaltenteilung und ähnliche Dinge. Darüber wollen wir heute jetzt nicht diskutieren, aber ich glaube, oder das wäre meine Frage an euch nochmal, ob nicht auch für die Frage der Entwicklung einer wirklich starken gemeinsamen Position, sei es Trump gegenüber, sei es aber auch in der Ukraine-Frage,
dieses Bewusstsein darüber, dass die eigene Demokratie genauso gefährdet ist und dass wir relativ kurz davor vorbeischwappen, in vielen Ländern ähnliche Entwicklungen zu erleben wie in den USA. Österreich haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Nun sieht es heute so aus, als ob die ÖVP-FPÖ-Verhandlungen erstmal wieder gescheitert sind und Herr Kickl es nicht wird. Aber nichtsdestoweniger. Orbán kamen wir schon. Wir hatten in Polen die PiS-Regierung und bis heute ist die Nachfolgeregierung dabei, wieder zu versuchen, die Institutionen wiederherzustellen und aufzubauen, die PiS in ihren Jahren abgebaut hat. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass auch eine Position, wie sie Trump formuliert, zur Ukraine, also Krieg muss beendet werden sofort und mir ist das doch scheißegal, was die dafür für Sachen abgeben. Mir USA sowieso schon mal, weil ich bin nicht bedroht, meine Gebiete sind nicht bedroht, das sind die Europäer, dann sollen die sich kümmern. Aber so denken doch in Deutschland sehr viele auch und in anderen europäischen Ländern auch. Und die sagen, nee, wir haben hier überall Krise bei uns, da ist jetzt mal Schluss mit Ukraine. Und das ist mein Eindruck zumindest, befördert diese Schwierigkeit, da wirklich klare Positionen zu formulieren und auch durchzusetzen. Okay, in den Raum gestellt.
Ja, nur das Dumme ist, dass man jetzt eben mit Herrn Trump, wobei ich immer nicht weiß, wie lange hält das, also ich glaube, da irgendwie eine Logik zu erkennen oder keine Ahnung was, eben auch offensichtlich mit der Verschiebung von Grenzen keine Probleme hat. Und das ist ja die neue Situation. Ja, es geht ja offensichtlich nicht nur Herrn Putin so, sondern so gesehen müssen die sich da eigentlich ganz gut treffen, also was das angeht.
Ja, aber wir sollten doch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, vor Trump war Biden. Und was ist denn die Bilanz von Biden in der Ukraine oder auch in der Welt? Die sieht ja nicht gut aus, ne? Also Biden hat weder die Nahostkrise gelöst, noch der Ukraine irgendeine Perspektive eröffnet. Biden hat in seinen Biden und Blinken haben in ihren abschließenden Pressekonferenzen und Bilanzen selber zugegeben, dass sie niemals das Ziel hatten, die Ukraine zu einem Sieg zu führen, also Sieg im Sinne von Wiederherstellung des Status quo ante. Das war niemals das Ziel und sie haben auch niemals die Mittel dafür aufgebracht und die Europäer natürlich auch nicht. Die Europäer haben diese Mittel aber auch gar nicht. Da muss man auch mal realistisch sein. Und es kann ja nicht das Ziel sein, und es kann auch keine vernünftige Politik sein, alle Grundsätze in Ehren, diesen Krieg noch 10 Jahre weiterzuführen. Schon jetzt ist ja die Ukraine völlig ausgezehrt, jedenfalls was die Manpower betrifft. Aber auch, was man so hört, hier in Brüssel jedenfalls, was die Moral betrifft. Das kann ja so nicht weitergehen. Und da würde ich schon den Europäern, auch dem deutschen Bundeskanzler übrigens, aber auch dem Oppositionsführer, der Kanzler werden will, den Vorwurf machen, dass sie keinen eigenen Plan entwickelt haben. Die Taurus-Raketen sind keine Antwort. Das wird uns in der Sache nicht voranbringen. Und auch diese Formel, die man immer wieder aus der Sicherheitscommunity hört, die Ukraine kann nur aus einer Position der Stärke verhandeln. Ja, mein Gott, warum haben sie es dann nicht Ende 2022 getan, als sie in der Position der Stärke waren? Das hat ja sogar der amerikanische Generalstab geraten, aber man hat nicht verhandelt, man wollte nicht verhandeln, man hat diese Chance verstreichen lassen und ist jetzt in einer Position der Schwäche mit einem nationalistischen und imperialistischen US-Präsidenten, der vor allem an seinen persönlichen Gewinnen, an den Gewinnen der Oligarchen aus dem Silicon Valley und an den Indo-Pazifik denkt. Das sind seine Prioritäten. Der nicht an Europa denkt, der nicht an die Ukraine denkt. In dieser beschissenen Situation sind wir jetzt. Und das ist schon bitter zu sehen, dass die Europäer da keinen Plan haben.
Ich glaube, das Grundproblem ist, wie du das ja auch ansprichst, diese Phase des Endes der Geschichte oder die Phase der Hochzeit des Westens, wenn man das so sagen will. In diese Phase fällt die Invasion in die Ostukraine 2014, fällt die Übernahme der Krim, fällt auch, wenn man quasi das bis heute noch weiterzieht, fällt der 7. Oktober, fällt der Siedlungsausbau im Westjordanland etc. pp. Also die Versprechen quasi dieser globalen Weltordnung, Liberalisierung, Demokratie etc., die haben sich nicht einlösen lassen. Und das ist die Position, in der man jetzt ist. Man quasi ist an einem Punkt angekommen, wo es immer schwieriger wird, an diesen Prinzipien, die jahrelang unverrückbar waren und als unverrückbar galten, sich von diesen Prinzipien zu verabschieden, auch wenn die Realität das einem jetzt so aufzeigt. Wenn ich dann einmal quasi zu Nahost gehen kann, zu Recht bestehen die europäischen Staaten, besteht Deutschland auf die Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn du auf dem Boden in der Realität bist, siehst du, das ist, wie soll das umsetzbar sein? Und es gibt aber keinerlei Initiative seit den 90ern, irgendeinen Weg weiterzugehen. Man besteht auf diese Lösung, die nicht mehr umsetzbar ist. Man sitzt mit Scheuklappen quasi vor dem sterbenden Pferd und schaut dabei zu, wie die Dinge sich verändern und hat keine keine Theorie im politischen Köcher, wie man darauf reagieren kann. Und das macht ja erst den Aufstieg von Trump, von diesen ganzen Leuten möglich, dass wir vor Problemen stehen, auf die wir keine Antwort mehr kennen mit den uns zur Verfügung stehenden politischen Optionen.
Könnte man jetzt auch ziemlich lange darüber weiter diskutieren, aber ich würde ja tatsächlich, du hast ja gesagt, jetzt mal wirklich in deine Region auch reingehen wollen, denn die Vorschläge, die seit ein paar Tagen jetzt von Trump auf dem Tisch liegen, die USA wollten die Kontrolle über den Gazastreifen erlangen, wollten dort eine zweite Riviera bauen. Die Palästinenser müssten nur leider weg und sie sollten nach Ägypten und Jordanien. Da gab es dann zum Teil, hieß es temporär während des Wiederaufbaus, aber eigentlich ziemlich klar immer. Die sollten nicht wieder zurück. Jetzt war der jordanische König gerade in Washington, hat neben Trump gestanden, als der wieder davon erzählt hat und wusste nicht so richtig, was er sagen will, soll. Weil natürlich aus jordanischer Sicht das überhaupt nicht in Frage kommt. Wie schätzt du das ein? Also Benjamin Netanyahu war ja sehr begeistert, der israelische Premierminister. Viele Leute in seiner rechten, rechtsextremen Koalition, die ohnehin auf die Vertreibung der Palästinenser sowohl aus dem Westjordanland als auch aus dem Gazastreifen drängen, sehen sich jetzt, wie ein bisschen erwartet war, mit Trump, mit einem ganz starken Verbündeten ausgestattet. Und der Rest der Welt denkt, geht jetzt hier der Immobilienentwickler mit dem durch, was ist da los, das kann doch alles nicht wahr sein, hat aber vielleicht wieder keine eigenen Vorschläge, was denn sonst? Oder wie würdest du die Situation gerade beschreiben?
Ja, das ist genau mein Punkt. Es gibt keinen Alternativvorschlag. Also ich habe bisher keine Pläne gesehen, keine Initiative zum Beispiel von den europäischen Staaten, wie man diesen Wiederaufbau in Gaza irgendwie vonstatten bringen sollen. Das Einzige, was dann kommt, ist so und so viel Millionen oder Milliarden. Aber was soll denn mit dem Geld passieren? Wer soll da wohin? Wenn du den UN-Zahlen glaubst, sind 80% der Wohngebäude mindestens beschädigt. 60% der Gebäude im Allgemeinen sind beschädigt. Wo sollen die Leute wohnen, während das wieder aufgebaut wird? Wie setzt du da wieder eine Stromversorgung hin, Wasserversorgung? Die Leitungen sind zerstört. Der Netzarim-Korridor hatte ganze Kilometer von Bebauung, von Infrastruktur abgeräumt.
Du musst kurz erklären, was ist der Netzarim-Korridor?
Ja, der Netzarim-Korridor ist ein von Israel gebauter, kilometerbreiter Korridor, der den Nordgaza von Südgaza trennte und der in den vergangenen 15 Monaten eigentlich nur in eine Richtung passierbar war, nämlich von Nord nach Süd. Und der Rückzug der israelischen Armee jetzt aus diesem Netzarim-Korridor war im Zuge des Waffenstillstands und Geiselabkommens eigentlich ein großer Schritt hin zum Rückzug der israelischen Armee aus Gaza im Allgemeinen. Und dieses Grundsatzproblem, was passieren soll mit den Menschen, mit diesem zerstörten Gebiet, das existiert und es gibt niemanden, der darauf eine Antwort kennt. Und dann kommt Trump und sagt so Dinge wie einfach leer machen und neu von vorne aufbauen. Es ist natürlich, also ich höre das auch und denke mir, es ist ethnische Säuberung. Es gibt ein Wort dafür, das ist das Wort. Und trotzdem fehlen rationale und umsetzbare und sinnvolle Gegenvorschläge. Und dann kommt noch dazu, dass trotz 15 Monate Krieg, trotz dieser unglaublichen Zerstörung, trotz vieler getöteter, auch unter den israelischen Soldaten, das war ja nicht nur für Gaza sehr blutig, sondern auch im israelischen Militär gab es ungewöhnlich viele Tote, dass nach dieser ganzen Kampagne die Hamas immer noch befähigt ist, zumindest die lokale Bevölkerung zu kontrollieren und auch zu gängeln, dass sie immer noch befähigt ist, zumindest nach außen diese Stärke zu projizieren, das zeigt dir, diese israelische Militärkampagne hat nicht funktioniert. Und wenn jetzt Trump davon spricht, Frist Samstag 12 Uhr und wenn die Geiseln nicht zurück sind, dann geht's wieder los, dann frage ich mich, was geht wieder los? Wenn sie dann wieder genauso weitermachen wie vorher, dann können die diesen Krieg ewig führen. Sie waren ja noch nicht mal, also die israelische Armee war mit Bodentruppen nicht in den Hamas-Hochburgen. Die waren in ganz vielen Gebieten gar nicht drin. Wie soll das alles funktionieren? Im Prinzip hat Trump, wenn man das so sehen will, Netanyahu auch eine Falle gestellt, in die er vollkommen reingelaufen ist.
Aber worin besteht die Falle? Also wir haben ja ganz oft analysiert, dass Netanyahu eigentlich derjenige ist, der am wenigsten Interesse hat, diesen kriegerischen Konflikt zu beenden, sondern am liebsten endlos weiterführen würde. Wo ist jetzt die Falle?
Naja, er kann nicht umsetzen, was er verspricht. Er hat ja immer dann intern, also nach Israel auch gesagt, dass wir in diesem Krieg nicht so vorankommen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte, liegt auch an den USA, liegt an Biden, liegt an der Verzögerung von Waffenlieferungen, liegt an dem internationalen Druck. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das unter Trump alles so nicht mehr gegeben ist, dann gibt es nur noch einen Faktor quasi, der den israelischen Militärerfolg bestimmt, und das ist das israelische Militär selbst. Und ich bin mir relativ sicher, dass man da ein Scheitern sehen wird. Ich kann mir mit der bisherigen Kriegsmethodik der Israelis nicht vorstellen, wie die dieses Gebiet komplett einnehmen und kontrollieren wollen. Und da ist die Zivilbevölkerung jetzt noch überhaupt nicht mitgedacht. Da könnte man jetzt noch ganz viel dazu sagen. Und heute, als Felix Wellisch und ich, unser Korrespondent in Jerusalem, über dieses Thema gesprochen haben, haben wir beide gesagt, das Horrorszenario ist natürlich, dass es wieder eine Vertreibung gibt an die Grenze im Süden, dass dann die palästinensischen Menschen vor Rafah stehen und nicht rüberkommen. Und die Frage ist, was passiert dann? Wird der Druck so lange erhöht, bis die Ägypter diese Grenze öffnen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich wollte nur eine Frage einspeisen, weil ich argwöhne, dass Erik vielleicht zu dem Nahostkomplex was sagen möchte. Also, dass jetzt Europa nicht gerade Bella Figura macht, ich glaube, da sind wir uns drüber einig. Was mich jetzt interessieren würde, als jemand wie du, der in Brüssel sich bewegt, das seit langem, gibt es denn hinter vorgehaltener Hand, gibt es denn Szenarien, ich meine, mir fällt jetzt nochmal ein, wenn wir über Trump reden, dass es ja wirklich in allen Bereichen sich da auswächst, siehe Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Also das ist ja, da ist ja die Ukraine noch nichts dagegen, also was man noch lokalisieren kann. Was mich interessiert, gibt es, was wird denn diskutiert? Also, oder wird sogar gesagt, vielleicht ist die EU als Konstrukt so gar nicht mehr tauglich. Oder, also das würde mich mal interessieren, wenn du das mal einspeist, was da vielleicht mit welchen Szenarien, wir erinnern uns ja nach dem Ruf, die EU müsse grundlegend reformiert werden, vielleicht stehen wir schon ganz woanders. Also das würde ich gerne hören von dir, weil du im Gegensatz zu uns ja mitten im Geschehen bist.
Ja, spannende Frage, Barbara. Darauf kann ich dir leider keine Antwort geben. Es gibt nämlich keine Debatte. Also wir haben ja jetzt seit dem 1. Dezember eine neue EU-Kommission und damit auch eine neue Außenbeauftragte, Frau Kallas. Und sie äußert sich eigentlich gar nicht. Also sie hat sich zu Gaza de facto nicht geäußert. Sie hat sich zu Grönland nur sehr, sehr leise geäußert. Sie hat sich zu Kanada nicht geäußert. Sie äußert sich eigentlich nur, wenn es um Russland und die Ukraine geht und vielleicht noch zu Georgien. Es gibt keine Reaktion. Und ich finde, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der SPD-Politiker Roth, hat das sehr schön ausgedrückt. Dagegen, gegen die Pläne von Trump, müsste die EU Sturm laufen, weil es den Diktaturen dieser Welt Tür und Tor öffnet, ihre imperialistischen Forderungen mit Gewalt durchzusetzen, hat er gesagt. Was war die Antwort aus Brüssel? Schweigen. Nichts. Und das hängt damit zusammen, dass Frau von der Leyen sehr stark pro-israelisch auftritt, dass Frau Kallas sich überhaupt nicht dafür interessiert. Sie interessiert sich eigentlich nur für Russland, für die Ukraine und Osteuropa. Dass das Europaparlament letzten Endes in der Außenpolitik inkompetent und irrelevant ist, nimmt auch niemand ernst, leider Gottes. Dass man sich in der Frage, die wir eben diskutiert haben, also Krieg in Gaza, nie auf eine gemeinsame Position verständigen kann. Und man hat sogar die wenigen Hebel, die man hatte, zum Beispiel das Assoziierungsabkommen EU-Israel, nicht genutzt. Da gab es einen Vorstoß der Spanier, zu sagen, wir müssen wenigstens dieses Assoziierungsabkommen aussetzen, um die rücksichtslose Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza zu sanktionieren oder wenigstens ein Zeichen zu setzen. Das wurde empört zurückgewiesen von der deutschen, der grünen deutschen Außenministerin Baerbock. Sie hat verhindert, dass es auf die Tagesordnung kommt, und es ist auch nie auf die Tagesordnung gekommen. Und die Europäer haben sich ihr wenigen Möglichkeiten, die sie haben, letzten Endes schweigend und schulterzuckend begeben. Und das schwächt natürlich ihre Rolle in der Welt, weil viele andere Länder, die da zuschauen, sagen, also in der Ukraine seid ihr zu 100% hinter den ukrainischen Forderungen, hinter der Regierung, die berechtigt sind. Aber in Gaza verratet ihr im Grunde genommen die palästinensische Sache und macht den Mund nicht auf. Das ist nicht glaubwürdig. Das ist eine Doppelmoral. Und das ist das Problem, mit dem die Europäer international konfrontiert sind. Und ich sehe da im Moment keine Lösung. Und es gibt keine Diskussion über eine EU-Reform oder Ähnliches, die das auflösen könnte. Das findet im Moment nicht statt. Man ist vollauf damit beschäftigt, den Status quo gegen Trump zu verteidigen und vielleicht einen Deal zu machen.
Ich würde dich gerne noch was fragen. Dieser eine der allgemein auch als Erfolg anerkannten Punkte der ersten Trump-Präsidentschaft, gerade in deiner Region, waren ja diese Abrahamsabkommen. Also die es wurde immer fälschlicherweise als Friedensabkommen, aber die waren ja gar nicht im Kriegszustand, oft viele von den Ländern, aber eben auch im Zustand ohne Beziehungen, ohne friedliche Beziehungen und ohne Anerkennung von Seiten mancher arabischen Staaten für die Existenz Israels. Und kurz bevor, zumindest ging man damals davon aus, auch Saudi-Arabien, also sicherlich eines der größten und wichtigsten Länder im Nahen Osten, auch ein Abkommen mit Israel unterzeichnet hätte, kam dann der 7. Oktober und alles lag erstmal auf Eis. Nun ist einerseits, glaube ich, relativ unstrittig, dass Trump ein großes Interesse hat, diesen Prozess wieder in Gang zu bringen. Und andererseits war ja damals schon das Problem, dass die palästinensische Frage komplett ausgeklammert wurde. Die saßen auch nicht mit am Tisch, um über diese Geschichten mitzuverhandeln. Und wenn dann jetzt so etwas dazukommt wie Trumps Vorschläge für Gaza und seine Willigkeit, auch eine Annexion des Westjordanlandes anzuerkennen, hat er damals schon gehabt und bringt er jetzt wieder ins Spiel, dann kann das doch eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Oder wie schätzt du die arabische Welt und ihre Reaktion jetzt sowohl auf Israel als aber auch auf die USA ein?
Ich hatte ganz am Anfang, als Trump zum ersten Mal seine Riviera-Pläne geäußert hat, den Gedanken, ob das Taktik ist, um Saudi-Arabien aufzuzeigen, hier ist der Worst Case. Und wenn ihr nicht wollt, dass der Worst Case eintritt, dann kooperiert ihr jetzt und macht schön brav dieses Friedensabkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Es hat mich deswegen auch daran erinnert, weil vor den Abraham Accords gab es diesen Kushner-Plan. Und da wären auch Gebietsabtritte drin gewesen, da wären Erhalt bestimmter israelischer Siedlungen im Westjordanland drin gewesen und eine Gruppierung eines palästinensischen, demnächst mal Staates darum herum.
Also ganz kurz, Kushner-Plan von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, der damals sein Sonderbeauftragter für den Nahen Osten war.
Genau. Und nach diesem Plan kamen dann die Abraham Accords. Es gibt viele Analysten, die da eine Verbindung ziehen dazwischen, dass quasi der Kushner-Plan, der dann auch nicht umgesetzt worden ist, der Anstoß war zu sagen, wir normalisieren jetzt die Beziehungen, wir lassen uns darauf ein und dafür wird eben dieser Plan nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder der Fall ist, ob so ein Taktieren ist. Ich glaube, man muss wirklich in dem Fall abwarten, zumindest bis Samstag um 12 Uhr. Im Allgemeinen denke ich aber, dass auch Saudi-Arabien Interesse hat an einer Normalisierung dieser Beziehungen, allein schon wirtschaftlich. Israelische Verteidigungstechnik ist sehr gut, ist auch von vielen Staaten genutzt weltweit. Auch andere israelische Technik sehr beliebt. Und man sieht ja auch, dass im Rahmen der Abraham Accords gerade zwischen den Emiraten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel es durchaus einen wirtschaftlich wachsenden Austausch gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Trump mit seiner Taktik der Maximalpositionen und des maximalen Druckausübens durchaus Erfolg hat. Und ich glaube, dass die Palästinenser so wenig beteiligt sind an diesem Prozess, liegt auch daran, dass sie kaum Verhandlungsmasse haben. Die Israelis kontrollieren im Prinzip das Westjordanland. Sie kontrollieren die C-Gebiete, sie kontrollieren auch immer mehr die B-Gebiete. Sie führen Militäraktionen durch in den A-Gebieten, das sieht man gerade in Jenin. Ich muss vielleicht dazu sagen, das Westjordanland...
Kurz mal bitte A, B und C Gebiete erklären.
Ja, das Westjordanland ist aufgeteilt in drei Zonen. Das ist ein Produkt der Friedensab- oder der Pläne für einen palästinensischen Staat in den 90ern. Es gibt die A-Gebiete, die von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden, was Verwaltung und Sicherheit angeht. Dann gibt es die B-Gebiete, palästinensisch verwaltet, israelisch sicherheitskontrolliert. Und dann gibt es die C-Gebiete, in denen befinden sich die großen Straßen im Westjordanland und die israelischen Siedlungen, die von Israel sowohl verwaltet als auch sicherheitskontrolliert werden. Und das befindet sich aber auch in der Auflösung. Die israelische Armee, ich habe das letzten Sommer einmal selber erlebt, geht auch in den A-Gebieten einfach vor mit seiner Streitmacht. Und auch darüber hinaus, die Israelis ziehen Zölle und Gelder ein für die palästinensische Autonomiebehörde. Die können sie auch zurückhalten, was sie auch immer wieder tun. Die Grenze zu Jordanien ist alles C-Gebiet, ist alles von Israel kontrolliert und so weiter und so fort. Strom kommt zum Teil aus Israel, Wasser kommt zum Teil aus Israel, Abwasserversorgung ist ähnlich. Das Brackwasser fließt oft einfach Richtung Israel und wird dann dort gereinigt. Im Prinzip haben sie äußerst wenig Kontrolle, dann sind sie noch äußerst unbeliebt und mit der Hamas kann nicht verhandelt werden, mit den anderen palästinensischen Gruppen kann nicht verhandelt werden. Der Verhandlungspartner wäre die palästinensische Autonomiebehörde und die hat auf dem Boden noch sehr wenig Gehalt.
Okay. Na gut, wir werden sehen. Was ich mich so freue, und wir kommen jetzt langsam so auch in den Schluss dieses wunderbaren Podcasts rein. Es gibt natürlich tausende Sachen, die wir nicht besprechen können. Die USAID, also die Abwicklung, geplante Abwicklung der US-Entwicklungszusammenarbeit. Und man muss dazu sagen, das kann auch noch für etliche weitere UN-Organisationen so kommen in der nächsten Zeit, in denen die USA meistens der größte Geldgeber sind. Und was das Funktionieren dieser Organisation in vielen Staaten der Welt in ernsthafte Probleme bringen würde, wenn es denn so käme. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich. Darüber haben wir nicht gesprochen. Was ich mich die ganze Zeit frage, wir hatten ja ganz am Anfang, es kommt einem so vor, als ob es schon Jahre her sei, aber sind es erst drei Wochen, hatten wir gleich die Auseinandersetzung mit Mexiko, mit Kanada über die Strafzölle und mit Kolumbien. Kolumbien, dem auch Zölle angedroht wurden, nachdem der kolumbianische Präsident sich weigerte, Militärflüge mit abgeschobenen Kolumbianern, die in Handschellen da angefahren wurden, landen zu lassen. Und da hat Trump sofort reagiert mit Strafzöllen, wie er das ja oft macht, offenbar Zölle nicht nur zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen einzusetzen, sondern auch zur Durchsetzung politischer Interessen. Und in allen drei Fällen konnte es unter 24 Stunden der Konflikt zunächst mal zumindest gelöst werden. Durch ein bisschen klein Beigeben. Also Petro hat gesagt, okay, du kannst die schicken, mit Venezuela gibt's was Ähnliches jetzt, ist noch nicht ganz so klar, aber da kann auch noch sowas passieren. Mexiko schickt 10.000 Truppen an die Grenze, das haben sie schon unter Biden gemacht, um die besser zu kontrollieren. Und Kanada sagt, ja, wir passen auch ein bisschen besser auf, was Fentanyl angeht und sowas. Wobei die Grenze natürlich eigentlich ein Witz ist. Das kann alles wiederkommen. Aber ich glaube ja, dass der Rest der Welt in Erwartung der eigenen Konflikte mit Trump genau darauf guckt, was haben die gemacht, wie haben sie es gelöst, was kann der Weg für uns sein, um möglichst wenig Schaden zu nehmen in dieser Frage. Und das ist, glaube ich, das, wo ich im Moment also auch selber unsicher bin. Ich habe bei euch allen dreien in der Runde gehört, große Kritik daran, dass die Europäer nicht resolut reagieren. In den USA lese ich aber auch von Linken, da geht es um die Innenpolitik vor allem, macht mal ein bisschen ruhig, verfallt nicht gleich in totale Schnappatmung. Das ist doch genau das, was Trump will, wenn wir zu überreagieren. Das ist genau das, was er will, denn da schleißen wir uns, regen uns viel zu sehr auf und dann kriegen wir gar nichts hin. Könnte man ja in der Außenpolitik auch so sehen und sagen, dass die Europäer nicht so reagieren, wie Erik das gesagt hat. Ja, ein bisschen Ruhe bewahren ist vielleicht eine sehr ausgeruhte Geschichte dieser.
Ich habe halt das Gefühl, es ist weniger Ruhe bewahren als ein wirklich überfordert sein. Ruhe bewahren würde ja heißen, dass man zusammen hinter den Kulissen zum Beispiel erarbeitet, wie man reagieren will. Und das sehe zumindest ich eher weniger.
Erik?
Ja, um das mal mit einer positiven Note dann jetzt enden zu lassen. gehe ich mal auf deine These ein. Also du hast recht, genau diese These wird ja hier in Brüssel vertreten. Das ist ja genau das, was man sagt. Wir wollen nicht über dieses Stöckchen springen. Wir wollen keinen Handelskrieg. Wir gehen nicht in die Falle von Trump und beantworten ungerechtfertigte Strafzölle mit weiteren ungerechtfertigten Strafzöllen, die nur allen schaden sind. Wir warten einfach erstmal ab, was er denn so liefert. Nur das Problem ist, ein doppeltes, glaube ich. Das eine ist, wir haben ja auch noch hier fast 500 Millionen EU-Bürger. Und die erwarten natürlich hier von der Führung in Berlin, in Brüssel und in Paris und anderswo, dass sie Antworten hat. Sie kann nicht sich einfach verstecken und sagen, wir warten, dass der Sturm an uns vorbeigezogen ist und dann wieder besseres Wetter kommt. Wir brauchen Antworten und das wurde ja auch versprochen. Das war ja das Versprechen bei der Europawahl, dass Europa mit einer starken, einigen Stimme sprechen würde, insbesondere wenn Trump kommt. Dieses Versprechen wird nicht eingelöst, um nicht zu sagen, es wird gebrochen. Und das andere ist, meine Sorge ist so ein bisschen, der Trump geht ja nach dieser Madman-Theorie vor, also ich führe mich auf wie ein Wahnsinniger, um alle fürchterlich zu beeindrucken und am Ende das zu bekommen, was ich will. Also keiner weiß mehr, was er eigentlich wirklich will, aber er kann sich dann aussuchen, was sozusagen für ihn abfällt und was ihm in den Kram passt. Und die solchen Typen, sage ich jetzt mal ganz unhöflich, muss man Einhalt gebieten, dann muss man auch Grenzen zeigen. Und wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann werden die immer weiter toben. Und das ist ja genau das, was wir erleben. Das ist ja das, was du aufgezählt hast, Bernd. Es fing also scheinbar harmlos. Es fing ja schon eigentlich vor dem Antritt an von Trump mit wilden Gebietsansprüchen in Grönland und Panama und so weiter. Und dann kamen die ersten Strafzölle und dann kam der Austritt aus dem Klimaabkommen und so, der Austritt aus der WHO und so weiter und so fort. Das kommt ja eigentlich täglich etwas. Und das ist meine große Sorge, wenn man also nicht irgendwann mal wirklich laut und vernehmlich Stopp sagt, dann wird es nicht enden und das wird die Sache nicht besser machen, insbesondere nicht für Europa, denn Europa ist ja sozusagen hier im Auge des Sturms. Ne? Also das ist meine Prognose, also das fällt ganz, ganz stark auf Europa zurück, was Trump da macht. Europa ist sozusagen das vorgesehene große Opfer und es kann auch insbesondere Deutschland treffen. Das wird auch ein Problem für den künftigen Kanzler werden, ist meine Sorge. Okay.
Wir sind, glaube ich, am Ende dieses Podcasts angekommen. Nicht, weil es nichts mehr zu diskutieren gäbe, sondern weil so langsam die Stunde, die wir uns als Maximalzeit für eine Folge setzen, tatsächlich auch ausdiskutiert ist. Ich sag das ganz oft am Ende eines Podcasts, dass wir über das Thema garantiert weiterreden werden, aber ist ja so viel im Schwange und so viel unsicher. Wir haben so viele Unsicherheiten ja benannt, sowohl in den Hauptkrisengebieten, die wir diskutiert haben, also Ukraine und Nahem Osten, aber das geht ja in viele, viele andere Bereiche der Welt. Der Ordnung, der Frage des Ausgleichs, gibt es noch sowas wie eine weltweite Solidarität? Wird es noch so eine Kultur geben, dass es Hilfsorganisationen gibt, die in Hungersnöten auch einspringen oder nicht? Da hängt eine ganze Menge im Schwange, glaube ich, gerade. Dazu kommen natürlich Klimakrisen und so weiter und so fort. Also alles ist schrecklich. Das ist ein tolles Schlusswort für so einen Podcast. Aber insofern, wir werden auf jeden Fall darüber weiterreden müssen, weil es sind gerade eben erst 3 Wochen von 4 Jahren Trump rum. Und der fängt ja wirklich gerade erst an. Ich danke euch aber allen dreien sehr für die engagierte Debatte, die wir wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde mindestens weiterführen könnten. Ich danke Jansit Itpina für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion. Ihnen draußen und euch draußen beim Zuhören oder fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns ein Like da, teilt ihn auf Social Media, das ist immer gut. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann macht das gerne über Tazzahl. Ich auf taz.de, unser freiwilliges Bezahlmodell. Wir können immer Geld gebrauchen, das wisst ihr. Und wenn ihr uns schreiben wollt mit Kritik oder Anregungen oder Lob, dann tut das gerne an bundestalk@taz.de. Es wird alles gelesen, wenn auch nicht unbedingt alles beantwortet. In diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.